Löwenfunk, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen, präsentiert von der WTG-Gruppe mit Host Kevin Gavin.
Hallo liebe Löwenfans, willkommen zu Folge 52 beim Löwenfunk, dem Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen. Leider sind wir wieder eine Woche später dran als üblich. Wieder hatte mal Corona zugeschlagen und weil es nach unserem heutigen Gast jetzt auch noch unseren Aufnahmeleiter von RPR1 erwischt hat, sagen wir an dieser Stelle mal gute Besserung, Markus, müssen wir heute improvisieren und die Folge digital aufnehmen. Ich hoffe, dass wir dennoch eine ganz brauchbare Qualität hinbekommen, gehe ich auch mal von aus, zumindest inhaltlich. Ich sollte das auf jeden Fall hinhauen, denn wir begrüßen heute den Nachwuchskoordinator und A-Jugendtrainer der Rhein-Neckar-Löwen. Hallo Daniel Haase.
Moin, moin. Hallo Kevin.
Moin. Gemeinsam legen wir direkt auch los mit der ersten Kategorie.
Löwen aktuell.
Daniel, schön, dass du da bist. Dich hat es letzte Woche mit Corona erwischt. Mittlerweile muss man ja mal fragen, erste oder zweite Mal, wie hast du es überstanden?
Ja, nee, Gott sei Dank das erste Mal. Ja, relativ milder Verlauf, ne? Also viele Jungs von meinen Spielern hatten das ja. Ich dachte ja, ich hätte mich da gut geschützt, aber die ersten paar Tage waren schon heftig. Aber seit letzten Mittwoch bin ich dann wieder genesen und in der Freiheit, ja.
Ich glaube, ehrlicherweise jetzt so in dieser Omikron-Zeit ist da, glaube ich, keiner so richtig mehr vorgewappnet, oder?
Na Gott sei Dank. Also gerade bei den Spielern ist mir das wichtig, die dann doch ein bisschen mehr Höchstleistung als ich machen muss sportlich, dass sie da fit rauskommen. Aber bisher, toi toi toi, hat keiner irgendwelche ärztlichen Einschränkungen oder Verbote bekommen. Deshalb scheint das milde zu sein.
Sehr schön. Bei den Löwen haben wir ja auch unsere Erfahrungen mit dem Virus schon gemacht. Zum Glück bisher noch ohne Langzeitfolgen. Gilt das auch für die jungen Löwen? Ja, oder?
Ja, also wir wurden ja schon hart getroffen in der A-Jugend, dadurch, dass die Jungs natürlich in der Schule getestet werden oder hier teilweise im Internat zusammenleben. Naja, bisher toi toi toi, wie gesagt, aber sind auch fitte Sportler, aber wir schicken sie alle natürlich zum Arzt, zum Check-up. Ohne das geht keiner in die Halle. Da bestehe ich auch drauf und bisher, wie gesagt, Gott sei Dank, nichts passiert und alle wieder spielfähig.
Ja, muss ja auch sein. Durch die Erkrankung hat es ja auch die ein oder andere kuriose, schöne Überraschung gegeben. Beispielsweise durch die Erkrankung von Leon Zacharias war plötzlich der 17-jährige David Moret im Profikader, ist auf Linksaußen nachgerückt. Benji und Uwe haben uns da gefehlt. Beide jetzt langfristig. Bei Uwe war das da noch nicht so ganz klar, dass das langfristig ist. Hast du da noch mal einmal mehr mitgefiebert und genauer hingeschaut, wie sich David Moret in der Bundesliga schlägt?
Ja, natürlich. Wir hatten da die Situation, David Moret hat ja auch Covid gehabt und hat gar keine Symptome gehabt und wurde dann auch gecheckt. Ist dann quasi ins kalte Wasser geschmissen worden. Schade für Leon. Also ich habe da keine Sympathien für den einen oder anderen. Freue mich für alle, die Chance bekommen. Natürlich war das eine besondere Situation, weil quasi aus der Quarantäne zum Arzt, ins Training, in die SAP-Arena, ja, zu Sky, also alles relativ nah. Nee, das hat natürlich fiebert man damit, ja. Das Wochenende war eh sehr gut. An dem Samstag hatten wir mit der A-Jugend gewonnen, trotz vieler Ausfälle, die zweite Mannschaft damals mit jungen A-Jugendspielern und am Ende, ich glaube, es war Samstagabend dann, David Moret in der SAP-Arena. Das, ja, das macht immer Spaß und das motiviert weiter.
Dass er zu Sky musste, war ja seine eigene Schuld.
Ja, weiß ich nicht. Hat er nicht Nein gesagt, oder?
Nee. Selbstverständlich musste er zu Sky, weil er einfach Spieler des Tages war. Also unfassbar. Kommt da so ein 17-Jähriger, schießt da 5 Tore. Das war schon ein denkwürdiger Tag.
Und dann noch zur Kretsche, ne? Und er musste sich noch...
logischerweise beim Heimspiel habe ich natürlich Sky nicht laufen. Ich gucke mir das auch im Nachhinein nicht mehr irgendwie an oder sowas. Ich gucke eigentlich gar kein Sky. Aber ja, soll wohl sich mit eingeschaltet
haben. Ja, genau. Unter, links außen unter sich, ja.
So in etwa.
Aber hat er gut gemeistert, der Kleine. Also war ich sehr zufrieden. War
volle Kanone. Ja. Also ich fand's immer sehr krass, dass am Anfang logischerweise keiner in der Arena seinen Nachnamen wirklich mitgerufen hat, weil er einfach nicht... er hat ja den Namen noch nicht mal auf dem Trikot stehen gehabt. Es war einfach in der Kürze der Zeit einfach nicht machbar. Und logischerweise hatte er dann auch kein Bild auf dem Videowürfel. Das ist natürlich für die Zuschauer immer so ein Indikator auch für den Nachnamen. Und ich habe dann ja jetzt nicht aus Spaß, aber so nach seinem ersten Tor dann mal gesagt, wir üben den Namen heute, salopp. Und dass wir den dann tatsächlich öfters üben, weil er einfach ein geiles Spiel gemacht hat. Das war natürlich umso schöner einfach. Hält man da als Trainer und Nachwuchskoordinator auch mal kurz die Luft an und bangt darum, dass das alles irgendwie gut geht? Weil kann ja auch im Negativen seine Spuren hinterlassen, wenn man jetzt in seinem ersten Profispiel komplett neben der Kappe.
Ja, aber ich glaube, wir hatten es ja schon mal in der ersten Runde, wo wir hier mal zusammen saßen, wo David Späth dabei war. Die Jungs sind schon alle sehr cool, ne? Also die wissen schon, was sie können, sie wissen, warum sie es machen. Und dass man jetzt die Sorge haben muss, dass einer völlige Angst in das Spiel reingeht zu versagen, habe ich weder bei Leon Zacharias noch bei David Moret, weder bei David Späth. Von daher, nee, da bin ich einfach überzeugt von unserer Arbeit. Bin dann manchmal immer so ein bisschen überrascht, dass alle ja dann doch immer so Löwe des Spiels und sind überrascht, was für Leistungen die Jungs abrufen können. Da wünsche ich mir einfach mal, ja, wir haben eine gute Nachwuchsarbeit, wir machen da viel, dass das auch abgerufen wird, ja. Und dass es nicht immer so ein One-Hit-Wonder ist, sondern dass die Jungs das ja eigentlich auch in der dritten Liga und A-Jugend dann ständig unter Beweis stellen. Und das ist immer so zwiegespalten. Ich freue mich immer sehr für den Jungen, aber ja, das muss natürlich auch längere Zeit dann auch mal wieder bestätigen.
Absolut, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, vor allen Dingen haben wir die Jungs, das war bei Leon der Fall, so wie jetzt auch bei David, wir nehmen die ja nicht zum Löwe des Spiels, weil wir denken, das ist jetzt irgendwie gerade lustig, sondern die haben sich das jeweils in ihren Spielen ja auch einfach echt verdient gehabt. Und das ist schon, ich hatte ein Gespräch mit Jenny Kettemann letztens, wo Jenny mal einfach so salopp sagte, da kann ich jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern, glaube ich. Wenn nicht, dann schneiden wir es nachher einfach wieder raus. Wo sie gesagt hat, sie wundert sich immer wieder, wo wir da, also wir haben ein Problem auf einer Position, holen uns jemanden aus dem eigenen Stall und die funktionieren. Also sie wundert sich, wo wir diese ganzen jungen Leute herholen, die dann einfach direkt da sind. Ich meine, man muss auch demütig sein und sagen, klar machen wir eine geile Jugendarbeit. Ich glaube, mit den Füchsen Berlin ist das in Deutschland das Beste, was es an Jugendarbeit gibt. Davon bin ich überzeugt. Danach kommt auch erstmal länger nichts. Aber dass sie trotzdem auch auf dieser großen Bühne sofort diese Nervenstärke teilweise auch haben, das ist ja nicht immer nur Glück, oder?
Nee, eben, das meine ich eben. Das ist natürlich ein schöner Moment für David oder auch für Leon dann im ersten Spiel gewesen. Aber klar, die Jungs, wie gesagt, es gibt auch andere Vereine, die eine gute Nachwuchsarbeit machen, sollte man sagen. Aber die Kontinuität, dass jeder Jahrgang oder alle zwei Jahrgänge auf einer Position so Spieler rauskommen, die ist natürlich beachtlich und macht es natürlich auch schwierig. So mal einen guten Jahrgang haben, der zufällig aus der Region kommt, ist ja das eine. Aber es beginnt ja beim Scouting, es beginnt hier beim Einleben, es beginnt beim Training, Athletiktraining, Medientraining ist ja auch ein Thema. Sportpsychologe ist anders. Da sind, finde ich, eher die Trainer gefragt, den Jungs Stärke mit auf den Weg zu geben und auch eine gewisse Arroganz. Das klingt jetzt, glaube ich, ein bisschen hart, aber so ein bisschen, warum man 11-mal in der Woche trainiert, muss man ja auch wissen, warum man das macht und was man kann, ja. Und das lebe ich ein bisschen vor und das sollten die Jungs dann auch ausstrahlen. Es soll ja nicht überheblich sein, aber sonst wirst du ja auch in der ersten Bundesliga direkt aufgefressen, ne? Wenn du da dich ängstlich präsentierst. Mhm. Deshalb, ja, geben wir das den Jungs auch mit, macht euer Ding. Ist 40 mal 20 Meter ein Handballfeld, egal wo in der Welt. Und meistens versucht der Torhüter auch nur einen Ball zu halten. Von daher sind die Voraussetzungen für so ein Linksaußen nicht andere als in der A-Jugend erstmal.
Ja, wobei natürlich die Arten der Debüts waren ja sehr unterschiedlich. Also von Leon Zacharias ist ja der Satz überliefert worden. Der hatte ja dann sein Debüt in Kiel, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, das zweite Spiel.
Mal vor 10.000 Zuschauern. Ja. Und es ist ja das Zitat überliefert worden von Leon Zacharias, wenn dann Niklas Landin vor dir steht, ist das Tor eben nicht mehr nicht mehr genauso groß.
Ja, er hat das Tor nicht gesehen. Ja, ja klar, das war ein bisschen überspitzt gesagt, aber davon nehme ich den Jungs natürlich auch so ein bisschen den Druck, ne, den sie haben wollen oder den sie haben oder bekommen. Aber natürlich gibt es da noch Unterschiede und das finde ich dann super geil, wenn die Jungs natürlich beim nächsten Mal oder in der A-Jugend oder zweiten Mannschaft, wo sie spielen oder vielleicht in Kooperationsverein, dass sie das dann mit in das nächste Spiel bringen. Und ja, aber daraus hat Leon was gelernt, David Moret hat auch was gelernt, wird dann natürlich immer sehr oft angesprochen von der regionalen Presse und so weiter. Auch da muss man dann gucken, wie weit sowas geht und wie soweit sowas gut ist für den Jungen, ne?
Ja, bisher ist es aber noch im Rahmen, oder? Würdest du sagen auch, oder?
Nein, völlig okay. Also klar, ja. Danach haben sie eine Woche danach ohne mich in der A-Jugend verloren. Dann kriegt man das schon mal so ein bisschen aufs Butterbrot geschmiert. Aber okay, das ist ja dann wieder die andere Sache, das für die Jungs auch umzusetzen, ne? Dass dann wieder der normale Alltag nicht SAP-Arena ist. Noch nicht vielleicht, ja.
Ja, aber es ist ja, also wir haben uns ja deshalb natürlich auch jetzt dazu auch entschlossen, ja mal dieses Junglöwen-Spezial im Löwenfunk zu machen. Klar, wir drehen uns normalerweise in diesem Podcast um die Profis, rund um unsere Rhein-Neckar-Löwen. Wir haben ja schon mal so ein Junglöwen-Spezial gemacht mit dir und mit David Späth damals. Aber ich sag mal so, ich spreche jetzt mal wirklich so aus meinem Löwenherzen. Es ist natürlich ein schönes Gefühl, wenn man merkt, dass jetzt gerade in so einer Phase, wo es bei den Profis natürlich eine krasse Krise gibt. Das muss man nicht beschönigen, man muss nicht jetzt hier drum rumreden und sagen, ja, läuft gerade nicht, das ist eine handfeste Krise, die unsere Profis gerade machen. Wenn man dann aber doch, wenn man ein Löwenherz hat, einfach sieht, dass da im Unterbau so gute Arbeit geleistet wird, dass wir da einfach auch, ja, ich sag mal, eine Auswahl von Spielern haben, die danach kommen, das gibt einem in solchen Krisenzeiten ja auch einfach eine unfassbar große Portion Zuversicht. Das ist so meine Meinung so zu dem Thema generell.
Ja, ich glaube auch, das gibt den Fans so eine gewisse Identität in dem Moment, ne? Dass man wieder jetzt Spieler hat, die aus der Region kommen, auch wenn Niklas Michalski, der erstmal im Kader war, der aus Mannheim kommt. Ja, klar, David Morey kommt jetzt nicht direkt um die Ecke, der kommt aus Bayern, aber Leon Zacharias auch in Mannheim. Es gibt den Fans natürlich ein bisschen Identität und nicht, dass jeder da mitspielen darf, aber dann freut man sich vielleicht auf anderen Wege. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn die Löwen dann natürlich gewinnen. Das wäre natürlich noch schöner, ne?
Ist ja eh selbstverständlich. Wir müssen, das sage ich ja immer wieder, werde ich auch nicht müde, das immer wieder zu sagen. Und wer das nicht versteht auf Fanseite, ja, der ist dann vielleicht auch nicht richtig aufgehoben bei uns. Wir müssen da zusammen durch. Also da muss die Mannschaft ein gewisses Vertrauen von den Fans spüren. Die dieses Vertrauen nicht spüren oder spüren wollen, die ein gelbes Trikot tragen in der SAP-Arena, die sind in meinen Augen eh nicht mehr zu retten. So, also das ist dann halt so. Da muss man dann einfach auch personell dann einfach Entscheidungen treffen, aber die werden ja nun mal meist auch nicht mitten in der Saison getroffen. Aber eins ist klar, es funktioniert nur, wenn wir alle an diesem Strang ziehen. Und ich kann da immer auch nur so ein bisschen an der Demut unserer Fans auch appellieren. Überlegt euch einfach mal, was wir in den letzten 10 Jahren mit diesem Verein alles erlebt haben, im Positiven. Und jetzt läuft's halt mal das zweite, dritte Jahr hintereinander nicht so sehr geil. Muss man auch durch. Es ist nun mal Sport. Es
absolut.
Ist kein Business, in dem man alles planen kann oder in dem man den Erfolg über Jahre planen kann und dass der dann auch auf jeden Fall so kommt. Müssen wir da.
Ich denke jetzt auch, dass die Weichen jetzt auch nach der unruhigen Saison gestellt sind mit Sebastian Hinze. Und da muss man dem Zug auch mal Zeit geben, der da auf dem Gleis steht. Umso schöner wäre es natürlich für mich oder aus unserer Sicht, wenn natürlich das nicht diese One-Hit-Wonder wären, sondern einfach mal das vielleicht auch den Jungs vertraut, das langfristig zu machen, weil am Ende ist ein Uwe Gensheimer, Patrick Grötzky über ein bisschen anderen Weg, aber auch so in die Profiabteilung gerutscht und dann auch selbstbewusst daran gehen, oh, das können wir machen, wir können einen aus dem eigenen Nachwuchs da hinsetzen. Die Fans vertrauen diesem Konzept plus dem neuen Trainer, einer Kontinuitätsgeschichte, das wäre natürlich dann wunderbar, wenn dann die Ruhe ein bisschen einkehrt.
Glaubst du, dass speziell auf den Außenpositionen müssen wir uns ja offensichtlich überhaupt keine Sorgen um die Zukunft machen? Da kommt ja einer nach dem anderen nach. Glaubst du, dass es auch ein bisschen daran liegt, dass wir mit Uwe und Johnny auf diesen Positionen auch zwei absolute Vorbilder und Identifikationsfiguren haben?
Ja, natürlich, klar. Jeder, der mal angefangen hat und gerade die Linksaußenposition bekleidet hat, dann war mit Stefan Kretschmer ein Riesenvorbild, dann mit Uwe Gensheimer ein Vorbild. Natürlich haben so Spieler oder auch Persönlichkeiten mehr Strahlkraft als dann vielleicht andere. Und dass jeder will mal einen Dreher werfen, jeder will mal wie Kretsche den Rückanwurf machen, jeder will wie Uwe sein. Ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt. Und gerade wenn man dann vielleicht nicht die Körpergröße hat, dann ist es natürlich einfacher, auf die Linksaußen- oder Rechtsaußenposition zu gehen. Und na klar, wenn man jetzt die Mannheimer Jungen Leon sieht, der war früher auch, glaube ich, Stammkarten oder die Eltern, Dauerkarten in der SAP-Arena, natürlich wird das ihn geprägt haben, so zu werden oder da mitspielen zu wollen. Und wenn man dann noch neben ihm in der Kabine sitzt, also noch mehr Identität und kann es ja gar nicht geben.
Also ich meine, kann man überhaupt noch viel mehr Identifikation mit den Rhein-Neckar-Löwen haben, als dass man den Vornamen Leon trägt? Ich weiß nicht genau.
Das vor 20 Jahren die Idee war, weiß ich nicht, müssen wir mal.
Auf jeden Fall.
Sollen wir die Mama fragen?
Ja, echt mal. Ist auf jeden Fall vorgezeichnet der Weg, glaube ich, für den Jungen. Also
ja.
Das ist schon ein geiler Vorname für die Rhein-Neckar-Löwen.
Absolut. Und wie gesagt, jetzt hat er auch wieder viel gespielt. Wir dürfen halt nur nicht zu viel verlangen und sagen, oh, nächstes Mal verwirft er 3 und dann wird man wieder mit Feuer und Schande nach Hause geschickt, sondern so ein gesundes Maß an Selbstvertrauen und aber auch Fehler eingestehen und nicht überrascht sein, dass die Jungs das auch gut machen.
Das denke ich auch. Bevor wir jetzt den Fokus noch intensiver mal auf unsere Nachwuchsarbeit legen, blicken wir aber natürlich auch in einer Junglöwen-Spezialfolge ein bisschen auf unsere Profis. Wir nehmen gerade vor dem Minden-Spiel auf, erscheinen aber danach. Also das heißt, über das Spiel bei GWD Minden können wir gerade gar nicht so viel sagen. Es ist aber schon eine wichtige Partie. Man muss leider sagen, das ist ein Vier-Punkte-Spiel. Also so hart das gerade klingt und so unrealistisch das gerade klingt, es ist ein Vier-Punkte-Spiel gegen GWD Minden. Wie siehst du das?
Ja, also gerade nach dem Ergebnis von Minden in Flensburg einen Punkt geholt, geht man natürlich, oder Minden natürlich als Außenseiter, trotzdem noch in die Partie, so ehrlich muss man ja auch sein. Aber trotzdem werden die sich jetzt nicht da ergeben und sagen, wir können nichts mitnehmen, wenn wir in Flensburg einen Punkt holen und gegen leicht schwächelnde Löwen gerade ein Spiel haben. Und dem muss man sich jetzt auch mal stellen einfach und sagen, hey, wir sind vielleicht nicht mehr der Top-Top-Favorit, müssen das aber auch mal annehmen und einfach das Spiel gewinnen wollen. Und da geht es auch nicht mehr darum, das schön zu gewinnen, sondern einfach Momente mitzunehmen, Erfolge mitzunehmen. Und dem muss man sich schon stellen, weil sonst geht's auswärts gerade auch ein bisschen nach hinten los.
Wir haben uns leider selbst in diese Situation manövriert. Ich habe das Gefühl, mit jedem weiteren Fehler, also es ist ja nicht so, dass ein Fehler nicht passieren kann. Das kann ja keiner von sich behaupten, dass er keine Fehler macht. Aber trotzdem habe ich gerade das Gefühl, mit jedem Fehler verkrampfen die Jungs halt auch mehr und mehr. Der Kopf geht sofort runter. Das hat ja auch Ljubo in der Pressekonferenz gesagt, dass er es nicht versteht so richtig. Das sind alles gerade, die zerschießen ihm im Training die halbe Halle in Kronau. Und sobald die eine Halle betreten, eine Spielhalle betreten, geht bei denen der Kopf irgendwie runter, beim ersten kleinen Fehler. Du bist selber Trainer und hast jahrelang auch eine Erfahrung. Wie kommt man denn aus so einer Spirale raus?
Ja, ich glaube, das ist, also man sieht es natürlich, auch wenn man die Spiele dann im Fernsehen sieht, die Körpersprache, man kennt ja die Jungs, dann ist auch noch was anderes teilweise. Ja, ich glaube, jetzt ist viel gemacht worden, ist ein Trainerwechsel gemacht worden, ist ein neuer Torhüter geholt werden, ist nochmal eine Konstellation anders auf der Bank. Ich denke, jetzt muss man auch irgendwann mal die Spieler in die Pflicht nehmen, das einfach abzuliefern. Ja, weil es wurde jetzt viel gemacht. Jetzt wird auch ab Sommer die Kontinuität, glaube ich, auch mal eine Rolle spielen, aber jetzt muss man vielleicht auch mal die Spieler bei der Pflicht nehmen, hier Leistung zu bringen. Und ja, so versuche ich das immer mit meinen Jungs, denen zu erklären, worum es geht. Wenngleich es natürlich nicht immer mit Einzelgesprächen liegt. Aber ich glaube natürlich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist auch ein Erfolgserlebnis und nicht wieder ein Schlag in den Nacken mit noch einer Unentschieden gegen so und so, sondern einfach mal 2, 3 Spiele und dann kommt es ja im Leistungssport eigentlich von selber. Ich glaube, Juri Knorr hat es ja im Interview gesagt, Leistungssport ist Kopfsport. Man darf natürlich auch nicht zu viel da immer reininterpretieren. Ne? Am Ende macht man vielleicht mal auch den Kopf aus und spielt einfach Handball. Ja, und macht jetzt nicht, spiele ich links rum, rechts rum, das hier, sondern einfach einfacher Handball. Ich erinnere mich, das Spiel gegen Kiel, das war das letzte Spiel in der SAP-Arena, glaube ich, vor vollem Haus, wo irgendwann mal einfach der Kopf ausgemacht wurde und einfach mal Jugendhandball gerannt wurde, ne? Und nicht viel nachgedacht. Und ich glaube, dahin müssen wir wieder mal, da setzt Lubo ja auch dran mit viel Tempo im Training, da einfach mal den einfachen Handball oder wie wieder in die Spur zu kommen.
Mhm. Man kennt das aus dem Sport. Ja, es gibt ja so ein paar Beispiele. Also nicht zuletzt bei meinem Fußballherzensverein, wo ja keiner wirklich gedacht hat, dass Schalke 04 ernsthaft in Abstiegsnöte geraten kann. Man hat so ein bisschen das Gefühl, ohnmächtig daneben zu stehen, weil ja auch die Jungs auf dem Feld dann irgendwie neben sich stehen. Wie groß ist denn deiner Meinung nach wirklich die Gefahr, dass man nochmal dass man auch um den Klassenerhalt spielt, dass man in Abstiegsnot gerät? Weil, machen wir uns nichts vor, gerade in Social Media und Co. ist das natürlich eine Diskussion, die einfach geführt wird. Und klar, man kann immer sagen, das ist Stand jetzt vielleicht übertrieben, aber wann setzt du diese Grenze, wo man mal sagt, vielleicht auch irgendwann nicht mehr übertrieben?
Boah, schwierig zu sagen. Also ich lese leider oder Gott sei Dank die Kommentare nicht auch aus Trainersicht wenn ich über mich was lese. Ja, ich glaube, man darf das jetzt nicht zu sehr dramatisieren. Man darf natürlich, jetzt nehmen wir das Beispiel Schalke, hast du ja gerade auch genannt, da wurde es ja auch eigentlich für unmöglich gehalten und immer, ach, wir kommen da schon raus und wir machen das schon, dann haben wir ein Heimspiel gegen den und den. Und irgendwann ist man da in dem Moment, ne? Das ist im Sport relativ schwierig und auf einmal ist man in so einer Abwärtsspirale, wenngleich ich sage, dass ich das nicht so, ich bin nicht so ein großer Dramatiker und sage, oh, und das hier, das Spiel, weil wenn du 2, 3 Spiele hast und dadurch das Selbstvertrauen nach oben geht, dann hast du ja auch die Punkte demnach, ja. Und deshalb, klar, man muss, wäre den Anfängen, also passt auf, dass da nichts passiert, aber die Mannschaft und das Umfeld ist ja bewusst, in welcher Lage ist. Es ist ja keiner da, oh, wir fahren nur nach Minden. Das ist es ja nicht, ne. Das heißt, meiner Meinung nach sind die Erfolgserlebnisse jetzt der zentrale Punkt, wo es um Sport drum geht. Aber klar, du hast es bei Schalke gesehen, auf einmal war es nicht mehr aufhaltbar und das Ding war in den Brunnen gefallen, das Kind. Ne? Deshalb Augenmaß, aber auch jetzt keine übertriebene Dramatik.
Ja, ich habe mir die Tabelle gerade mal aufgemacht. Mhm. Minden stand jetzt sechs Punkte weg. Allerdings schon 10 Minuspunkte mehr auf dem Konto. Das ist ja auch immer noch mal so ein Indikator.
Genau. Also man muss hier, die ist ja sehr quer auch noch teilweise die Tabelle durch Corona-Ausfälle. Deshalb gucke ich auch die Minuspunkte immer an und das ist ja schon eine Macht. Das sind 5 Spiele, die erstmal gewinnen müssten, um das aufzuholen. Ja. Das heißt, Augenmaß, würde ich da sagen.
Absolut, absolut. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man dann nochmal weiter nach unten guckt, HCR Lang noch unter uns, Hannover Burgdorf noch unter uns. Es ist dieses Jahr, glaube ich, echt so ein bisschen so das Jahr der Krisenclubs. So, man merkt so ein bisschen, dass die oben mitgespielt haben in den letzten Jahren, dass teilweise da einfach gewisse Probleme Einzug gehalten haben. Vielleicht auch, nee, nicht nur vielleicht, also in unserem Fall glaube ich definitiv, auch wegen fehlender Kontinuität auf gewissen wichtigen Positionen. Ich glaube, das muss man klar so sehen. Am Ende des Tages haben wir, glaube ich, alle gewusst, dass ein schweres Jahr auf uns zukommt. Wir haben es vielleicht anders erträumt, anders erhofft, aber am Ende wussten wir, dass das so eine Art Übergangsjahr wird, auch wenn das keiner hören wollte. Und jetzt müssen wir versuchen, das Ding einfach durchzubekommen, Augen zu und durch, abhaken und dann werden wir mit Sebastian Hinze einen neuen Versuch in Sachen Kontinuität starten, so wie du es ja auch gesagt hast.
Ja, absolut. Also wenn man jetzt eine Mannschaft wie Hannover Burgdorf sieht, da ist ja auch ein Trainerwechsel gemacht worden, bewusst eingeführt wieder. Da dauert es halt ein paar Spiele oder eine Saison. Jetzt haben wir halt die Kontinuität noch nicht, aber klar ist, dass das immer Zeit braucht und wir uns nächstes Jahr auch die Zeit mal geben sollten.
Sprechen wir über die positiven Dinge dieses Jahr. Wir haben trotzdem eine Meisterschaft geholt.
Richtig.
Und zwar mit der zweiten Mannschaft hat gerade zu Hause gegen Leutershausen die Drittligameisterschaft in Staffel F klar gemacht. Ja. Deine A-Jugend war daran nicht ganz unbeteiligt, oder?
Ja, also ist ja immer kein Geheimnis, dass die A-Jugendspieler ein fester Bestandteil des U23 oder des Drittligakaders sind. Und natürlich jetzt an dem Wochenende haben 2-3 Spieler mehr performt als sonst. Aber wenn gleich fast alle A-Jugendlichen schon eingesetzt wurden und einen Anteil haben, ist es natürlich schön, so eine Mannschaft noch zu haben mit der dritten Liga, wo die Jungs auch erste Erfahrungen sammeln, gegen Männer zu spielen. Und das so gut dosiert abzusetzen wie wir mit Michael Abt und mir. Und dann noch Erfolg zu haben, ist natürlich wunderbar. Und dann gegen Leutershausen eine Mannschaft und Derby, das war der richtige Rahmen mit ein paar Zuschauern wieder mal. Das war schon gut für die Jungs, weil auch da gab es ja eine lange Zeit ohne Zuschauer.
Ja, aber die Unterstützung der Rhein-Neckar-Löwen-Fans war groß, so wie ich das gesehen habe.
Ja, es war die maximale Auslastung, knapp 500 Leute in Östring in der Stadthalle. Ja, und das feiert die Jungs auch. Also ich war gestern das erste Mal dann wieder im Training mit den Jungs. Ja, da haben der ein oder andere eine ganz andere Körpersprache als noch Samstagmorgen. Und das meine ich ja, Erfolgserlebnisse bringen viel im Jugendsport, im Profisport. Und da hoffe ich mir natürlich auch dann die nächsten Schritte mit der A-Jugend. Aber wenngleich, das ist natürlich ein Erfolg von allen, von der gesamten Abteilung. Weil es sind zwei ältere Spieler dabei, aber die sind ja alle bei uns ausgebildet worden. Ja, das heißt auch ein Maximilian Trost, Sebastian Trost, die so 25 sind, sind ja jetzt nicht extern geholt worden, sondern durchlaufen das System und sind natürlich unheimlich wichtige Stützen für die jungen Spieler.
Jetzt hast du gerade selber gesagt, ist natürlich auch irgendwie so ein erfolgreiches Zusammenspiel zwischen dir und Michael Abt, unserem Ex-Profi. Wir haben gerade kurz über Kontinuität gesprochen. Jetzt ist Michael nächstes Jahr nicht mehr mit dabei. Glaubst du, dass das auch in der zweiten Mannschaft irgendwie eine Art Bruch geben kann?
Nein, ich meine, Veränderungen gibt's ja immer mal, das ist ja auch so. Aber Michael hat das, glaube ich, 5 Jahre gemacht, ich bin jetzt 4 Jahre dabei. Auch da steht ja die Gesamtstruktur. Und natürlich wird es immer eine Veränderung geben, wenn ein neuer Trainer ist. Vielleicht muss man auch das mal akzeptieren, dass es vielleicht 2-3 Spiele oder 2-3 Monate nicht so läuft. Aber auch Michael hat ja als Novize angefangen seinerzeit. Ich weiß gar nicht, wie der Einstieg war, aber wahrscheinlich auch erfolgreich. Das kann schon eine kleine Veränderung geben, wenngleich ich auch immer... Man muss ja Veränderungen akzeptieren und auch positiv gestalten. Ansonsten müssten ja immer, ich weiß nicht, Otto Rehhagel Trainer bleiben bei Bremen. Aber ja, ich sage nur, aber das muss man ja sich auch Zeit geben. Klar kann es einen kleinen Bruch geben, aber es kann auch eine Veränderung geben, die vielleicht den einen oder anderen Spieler mit dem neuen Trainer beflügelt. Das muss man ja auch mal zulassen können.
Ja, weil es muss zwischendurch Veränderungen geben, ganz klar. Michael Abt ist natürlich in meinen Augen jetzt, wie ich finde, ein besonderes Trainertalent. Weiß man denn eigentlich schon, was er jetzt als nächstes macht?
Nein.
Okay.
Also ich glaube, er wird erstmal eine Pause einlegen, so ist der Plan. so ich das verstanden habe. Ist natürlich auch jetzt mit Job, Beruf und Familie auch mal, wenn man nicht hauptamtlich tätig ist, ist ja schon auch eine enorme Belastung.
Ja. Stell uns doch mal den neuen Mann ein bisschen vor. Wer kommt da jetzt für Michel in die zweite Mannschaft als Cheftrainer?
Ja, Alexander Bossert kommt von Pforzheim-Euting als Jugendtrainer, betreut die B-Jugend da zu uns. Ja, wir haben da überlegt, was macht man auf der Position? Löst man das intern mit einer Doppelfunktion? Bin ich dann Mann, externer, Ex-Profi? Da gibt's ja viele Gedanken, gerade weil man eine zweite Mannschaft betreut. Und sind da letztens zu dem Schluss gekommen, dass ja auch noch ein bisschen Jugendhandball ist und die Ausbildung im Vordergrund steht. Und dann haben wir geguckt, wer passt hier rein, weil wichtigste Komponente ist die menschliche und die Kooperationsfähigkeit untereinander und natürlich dann das Fachliche im Jugendleistungssport und hat dann in Pforzheim auch sehr gute Arbeit gemacht und auch für ihn eine Herausforderung, den ersten Seniorenschritt zu machen. Ja, und dann direkt bei den Rhein-Neckar-Löwen, also bei einer sehr erfolgreichen Mannschaft in der dritten Liga, da muss er sich natürlich auch dann beweisen und das haben wir so dann als gute Geschichte gesehen, die beide Seiten befruchten kann.
Gibt es denn Überlegungen, vielleicht auch sogar bereits oder noch aktive Profis in irgendeiner Form in einer Trainerarbeit mit einzubinden? Also ich habe da jetzt natürlich sofort jetzt die Bilder vom, ich glaube, letzten oder vorletzten Wochenende im Kopf, wo Timo Kastening einfach, ich glaube, Hannover, Burgwedel oder so, die Mannschaft seines Bruders spontan in der dritten Liga gecoacht hat. Das ist ja schon eigentlich auch eine coole Geschichte, wenn da jemand steht, der noch voll im Profileben ist. Gibt's sowas bei den Löwen? Gibt's da Überlegungen, da jemanden mal mit einzubinden?
Also aktuell nicht, weil ich glaube, wenn du noch aktiver Spieler bist, dann kann es mal wie bei Timo da funktionieren. Aber natürlich ist der zeitliche Aufwand ja dann doch enorm und immer da mal ab und zu dabei sein, bringt meiner Meinung nach nichts. Aber klar, ich kann mir natürlich vorstellen, dass ja die Spieler, die hier aufhören und länger im Verein sind, sicherlich mit dem Thema beschäftigen. Gehe ich mal in die Jugend, hospitiere ich mal, werde ich mal Co-Trainer, vielleicht als Einstieg. Aber aktuell habe ich da keine Namen oder mir ist nichts bekannt.
Kommen wir kurz zur A-Jugend nochmal. Trotz der ganzen Fremdeinsätze bei erster und zweiter Mannschaft läuft es bei der A-Jugend aber auch richtig gut trotzdem. Oder vielleicht auch deswegen, weil du hast ja gerade auch mal kurz angesprochen, klar, wenn dann so eine Meisterschaft gefeiert wird, dann gehen die A-Jugendlichen am nächsten Tag auch mit einer ganz anderen breiten Brust ins Training. Ich kann mir vorstellen, dass natürlich so ein Einsatz in einer SAP-Arena natürlich auch nochmal Energien freisetzt. Glaubst du, dass das auch ein bisschen hilft, der U19?
Ja, wenn wir es richtig in die richtige Richtung lenken, ja. Ne? Aber wir hatten das Momentum da letzte Woche, wo wir Dansenberg gewonnen haben mit der dritten Liga und wir sind ja mit der A-Jugend schon durch vom Ergebnis her und verlieren dann in Pforzheim. Ja, das muss man den Jungs auch mal zugestehen. Ich meine, die machen 8 bis 10 Tore in der dritten Liga. Der eine spielt gegen Erlangen gut, der andere wird da gefeiert. Und dann musst du halt wieder deine Leistung abrufen. Das ist nicht einfach. Und dann bin ich leider da, der mal wieder die Regeln vorgeben muss. Das ist nicht immer schön. Und dann muss man aber auch verstehen, ich habe Verständnis dafür. Aber wenn wir uns jetzt auf die A-Jugend konzentrieren wollen, aufs Kerngeschäft, dann ist das Kerngeschäft und nicht dieser eine Einsatz in der SAP-Arena. Ja. Das haben wir dann mal deutlich angesprochen, weil wir haben unsere Ziele. Die Jungs geben sich sehr hohe Ziele aus, wenn man mal so eine Umfrage macht. Und dann erinnere ich sie daran. Ja, das ist meine Aufgabe. Und dafür haben wir sie seit Jahren zusammengeholt. Und das kann ich dann auch nicht so stehen lassen. Aber klar, man muss das Positive mitnehmen. Sie gehen mit dem Selbstvertrauen da rein, mit Leistung, mit Erfahrung, vielleicht auch gegen Stärkere. Das sollte beflügeln, wenn es gleich mal, glaube ich, im Kopf manchmal auch für so einen 18-Jährigen nicht so easy ist.
Also auf Deutsch gesagt, du musst die hier und da auch mal am Schlawittchen wieder in den Alltag holen.
Ja, meine erste Amtshandlung nach Corona war eine Besprechung, ja.
Ja, alles gut. Das gehört dazu in meinen Augen. Ich finde gerade im Jugendbereich, und das ist auch sportartübergreifend so, also ich habe ja auch viel im Jugendbereich im Profifußball mitbekommen. Ich weiß nicht, ob es der richtige Weg ist, dass auch die A-Jugendlichen schon ihre Fußballschuhe jetzt, um mal in diesem Bild zu bleiben, ihre Fußballschuhe schon zum Putzen abgeben. Du weißt, was ich meine. So, weißt du, ich glaube schon, dass es auch irgendwo bei all der Förderung und bei all dem, dass sie sich natürlich irgendwo auch in einem professionellen Umfeld befinden, die aber auch einfach zwischenzeitlich wieder geerdet werden müssen und dass man denen schon auch eine Hierarchie vorleben
muss. Genau, das Thema hatten wir, glaube ich, beim letzten Podcast auch, wo es um die Wäsche waschen ging oder so. Das ist ja in einigen Leistungszentren im Fußball, hast du, glaube ich, gesagt, wieder davon weggeht. Jetzt haben wir die Möglichkeiten hier und ich habe es auch damals gesagt, es darf nicht selbstverständlich werden. Ne? Also es darf nicht selbstverständlich werden, dass man den Kraftraum hat, dass man da einen Athletiktrainer hat, einen Cheftrainer. Auch die Halle ist ja, ne? Also das haben nicht viele und da muss man immer wieder mal nachschärfen, weil so nach 2-3 Jahren wird es ja alles selbstverständlich. Ja? Und dann, das ist, was du meinst, da muss man wieder mal in den Arsch getreten werden und zu sagen, für wen macht man das? Ja? Also die Rhein-Neckar-Löwen, Junglöwen, alle, die hier engagiert sind, machen das ja am Endeffekt für den Spieler, für den eigenen Spieler, ja, der am Ende hoffentlich irgendwo einen Profivertrag unterschreibt. Und ich habe noch keinen erlebt jetzt in fast 10 Jahren Jugendtätigkeit, der mir noch Geld überweist. Das heißt, das machen sie für sich, ja. Und das muss man anerkennen. Und dann, auch meine Erfahrungen, setzen sich die durch, die das verstanden haben, das wertzuschätzen und das im Sinne für sich zu machen. Und darum geht es einfach, die Sinne zu schärfen manchmal. Jetzt muss man nicht jeden Tag in der Halle rumschreien, finde ich. Die Zeiten sind auch vorbei. Aber so Nagelstiche, wenn es nicht läuft, ja, die müssen sein. Ne?
Mhm. Ihr habt jetzt am Samstag das letzte Spiel in der Hauptrunde in Balingen. Ja. Danach geht's mit den Playoffs weiter. Wie sieht der Fahrplan dann genau aus? Beziehungsweise was rechnet ihr euch denn auch aus im Rennen um die deutsche Meisterschaft?
Ja, wir hatten als Verein natürlich so ein Gesamtziel, dass die dritte Liga erstmal im Fokus stand, weil ne, der Abstieg mit so vielen Drittligisten war ja auch ein Thema. Das haben wir jetzt geschafft. Die Jungs haben Erfahrung gesammelt. Ja, die B-Jugend kommen wir vielleicht gleich auch noch zu, gehört ja auch dazu, die sich für die Endrunde der deutschen Meisterschaft qualifiziert
hat. Das heißt ganz kurz, ihr wolltet euch hauptsächlich auf den Klassenerhalt in der dritten Liga fokussieren?
Klingt doof, aber es war nicht.
Im Nachhinein, ja, ich verstehe voll, was du meinst. Aber im Nachhinein, ich meine, ihr seid Meister geworden.
Genau.
Im Nachhinein, klar, klingt das erstmal komisch.
Ja, nicht Abstieg, aber nein, die Idee dahinter, für die alle, die nicht so im Thema sind, die dritte Liga ist durch Corona sehr aufgebläht worden. Ja. Steigen 28 Mannschaften ab von knapp 70. Und es hätte ja auch anders laufen können, dass wir die Qualität haben und die Ziele. Ist richtig, aber wenn das jetzt noch ein Thema wäre, Abstiegsrunde und A-Jugend Deutsche Meisterschaft, das beißt sich ja irgendwann. Deshalb ist das aus der Sache her gut gelöst worden, dass wir sehr früh in die richtige Richtung. Und dann war natürlich der Titel das Ziel. Aber das war von der Idee her, dass wir da safe sind, dass wir die Spieler Erfahrung sammeln und dass wir jetzt, es gibt auch noch 2 Spiele in der dritten Liga, dann haben wir eine Woche Pause und an dem Wochenende 19.20.3. beginnt dann die K.O.-Runde. Mit dem 16. Finale. Das heißt, es sind nur noch K.O.-Runden bis zum Finale.
Mhm. Ist natürlich schade, dass man dann in der Aufstiegsrunde, also wie ist das denn dann? Hat man dann einfach nichts mehr zu tun oder gibt es da irgendwelche Kompensationsspiele?
Spielt man
da unter Ferner Liefen mit oder so?
Genau, es gibt die DRB-Pokalrunde. Und da wird der DRB-Pokalplatz ausgespielt, den wir auch nicht teilnehmen dürfen. Okay. Deshalb kann man sich von dieser Runde auch abmelden.
Okay.
Und auch nicht,
bin ich ja ehrlich, da kommt bei mir so ein bisschen auch so der Romantiker raus. Ich finde es richtig, dass keine zweiten Mannschaften in die zweite Bundesliga dürfen, weil es das einfach irgendwo auf eine gewisse Art und Weise, finde ich, entwertet. Deshalb ist Meisterschaft aber ja trotzdem ein schönes Gimmick.
Oder? Ich bin da ganz bei. Also ich bin da zwiegespalten. Natürlich würde ich den Spielern das gönnen teilweise. Ja,
das ist eh klar.
Genau, ich habe es aber teilweise erlebt, als die zweite Liga noch zweigeteilt war. Dann kam Magdeburg 2 zu uns nach Essen mit 9 Feldspielern. Ja. Da zahlen natürlich Leute auch Geld für. Jetzt nichts gegen die neuen Feldspieler, aber das Spiel wurde deutlich mit 20 Toren gewonnen. Und die Fans haben natürlich dann auch gesagt, es hat ja auch gar keiner die zweite Mannschaft hat ja keine 14 Spieler. Man muss ja immer durch die A-Jugend und so weiter machen. Deshalb ist es schon, die eine Seite gut, die andere Seite muss man das den DRB auch verstehen. Auch du als Fußballromantiker, dass man vielleicht eher eine erste Mannschaft hat, die eine eigene Halle hat, die Tradition hat. Und da muss man meiner Meinung nach vielleicht mit anderen Vereinen zusammenarbeiten und so Lösung finden.
Ja, das ist ja ein Modell, das ja jetzt auch im Handball immer mal wieder rankommt, dieses Farmteam-Modell. Auch da gucken wir natürlich, ist als Beispiel zu nennen, das Team aus der Hauptstadt, das sich da in der brandenburgischen Nebennachbarstadt ein kleines Team aufbaut, die allerdings den Aufstieg in die zweite Liga bisher noch nicht realisieren konnten. Wie viele Spiele stehen dann jetzt in den Playoffs für die deutsche Meisterschaft dann noch an? Steigen wir im Viertelfinale ein?
Nee, im 16. Finale. Also,
das ist dann Achtelfinale.
Nee, 16. Finale. Dann kommt Achtelfinale, Viertel, Halbfinale.
Also 32
Teams, genau. K.O.-Spiele, Hin- und Rückspiele. Das heißt im Idealfall 5 Runden, 2 Wochen, 10 Wochen.
Okay, das sind natürlich dann die Hauptkonkurrenten, werden da am Ende wie immer Melsungen, Hannover, natürlich ganz groß Berlin.
Ja, das Gute an dem... Also gut aufgepasst.
Das weiß ich schon noch, wer da eine gute Jugendarbeit macht.
Nein, genau, das ist ja ähnlich wie beim Super Bowl oder NFL, dass die besten Mannschaften der Hauptrunden erst im Finale aufeinandertreffen können. So, das heißt, Erster der Staffel A ist Berlin und wir sind der andere Erste. Das heißt, der Playoff-Baum wird abgearbeitet und klar, für einen Favoriten keine einfache Sache. Aber wenn wir deutscher Meister werden wollen, dann müssen wir das jetzt annehmen und von Runde zu Runde so eine Dynamik entstehen lassen. Ja, beginnt natürlich mit schwächeren Gegnern, wenngleich ich das gar nicht gesagt haben möchte. Wer hier schwach und
ich
wer nicht ist.
Was ja. Du meinst. Ja, ja, schon klar. Es gibt ja, ich meine, irgendwann gibt es ja auch so eine Phase, da hast du ja auch keine wirklich schwachen Gegner mehr. Aber es war ja jetzt zuletzt einfach, ich war ja auch schon ein paar Mal dann bei den Finals gegen Berlin, auch in der Halle von der A-Jugend. Das kann ich auch im Übrigen an dieser Stelle mal jedem Löwen-Fan, der hier auch in der Nähe wohnt, auch einfach mal empfehlen. Macht das einfach mal. Wenn ihr seht, die A-Jugend spielt gegen Berlin, gegen sonst wen, egal wo, kommt einfach mal nach Kronau, nach Östringen in die Halle. Das ist schon echt geil. Das ist halt dann echt nochmal so, ne, gibt belegte Brötchen und irgendwie einen Kaffee und man kann da auch die Mannschaft anfeuern. Ich habe das immer sehr genossen, wenn die Zeit das mal zugelassen hat. Deswegen kann ich das jedem nur mal ans Herz legen, wobei ihr euch über Unterstützung da ja echt nicht beschweren könnt. Über fehlende Unterstützung.
Nein, überhaupt nicht. Wie gesagt, wenn es jetzt wieder möglich ist, mehr Zuschauer. Wir waren ja vor 3 Jahren auch in der Situation. Ich kann es den Fans auch nur ans Herz legen. Da spielen jetzt auch Spieler mit, die sie kennen. Sag ich mal so ein Leon, ein David Moret, ein Elias Scholtes, der schon im Kader war, Niklas Michalski, das ist Mats Grupe im Tor. Das heißt, da kennt man die Jungs ja und kann sie auch vielleicht aus einer näheren Möglichkeit auch mal sehen als in der SAP-Arena. Also immer gerne kommen. Die Jungs freuen sich unheimlich, wenn man dann da auch angesprochen wird und wertgeschätzt wird. Und ja, gerade die Zeit mit Corona war ja vom Fernseher, also kommt in die Halle.
Ja, und ich sag's auch immer noch mal, es gibt einem Zuversicht, wenn man in der aktuellen Situation die Profis sieht, begleitet und dann einfach mal sieht, was wir da im Unterbau haben. Das gibt einfach Zuversicht, weil man sich dann einfach denkt, so, es ist hier sind auch sehr gute Entscheidungen getroffen worden in den letzten Jahren, weil es höre ich ja immer an allen Ecken und Enden, das wäre ja nicht so der Fall. Macht das einfach mal. Bei der B- und bei der C-Jugend sieht es übrigens ähnlich gut aus, wenn ich richtig informiert bin. Könnte das die beste Junglöwensaison aller Zeiten werden?
Ja, die C-Jugend hat leider verloren den Kampf um die Baden-Liga.
Okay.
Gegen Pforzheim, ja, da vielleicht sollte man in dem Alter jetzt auch nicht da so auf Titel schielen. Die B-Jugend ist Zweiter, das berechtigt zur deutschen Meisterschaft. Da wird dann auch mit dem Achtelfinale weitergespielt. Also wenn das jetzt noch, ich bin ja immer so, ne, Erlebnis vor Ergebnis ist so ein Schimpfwort, ne? Also beides ist ja wichtig, ja, sich jetzt nicht nur die Banner unter die Halle zu hängen, sondern für die Spieler einen langfristigen Plan zu entwickeln. Und wenn das jetzt in Zusammenarbeit mit den Löwen dann immer weiter funktioniert, dann will ich auch einen Banner. Aber ich will eigentlich auch viel mehr Spieler in der ersten und bei der zweiten Bundesliga sehen.
Ja. Ah, das sind doch schöne, schöne Ziele. Warum es so gut läuft und wie die Löwen ja als ganzer Club davon profitieren können, darüber reden wir nach einer kurzen Pause.
Löwen privat.
Normalerweise nehmen wir an dieser Stelle unsere Gäste privat unter die Lupe. Bei dir, Daniel, haben wir das schon mal gemacht, nämlich in Folge 34 mit dir und David Späth. Gerne nochmal reinhören. Jetzt wollen wir aber den Fokus mal auf deine Arbeit als A-Jugendcoach und Nachwuchskoordinator setzen. Wir haben uns zuletzt im April 2021 gesprochen, ganz grob nachgefragt. Was hat sich seither getan, beziehungsweise ja, welche neuen Impulse hast du seitdem gesetzt?
Also wir haben die Impulse gesetzt. Das ist natürlich immer, habe ich damals auch gesagt, eine Teamarbeit. Klar bin ich ja Nachwuchskoordinator, aber es steht immer noch vorne ran Rolf Bechtholz als sportlicher Leiter und natürlich die Trainer Michael Abt und Tobi Scholtes in der B-Jugend. Ja, es war natürlich die Situation jetzt, danach war, glaube ich, waren wir Halbfinale Deutsche Meisterschaft gemacht. Danach sind wir Vize-Deutscher Meister in der B-Jugend geworden. Klar, Scouting ist immer ein Thema in der Zeit. Wen bekommt man noch dazu? Wer passt zu uns? Haben 1-2 Schritte im Internat, was Sozialpädagogen angeht und einfach, was nicht sportliche Themen sind, verbessert und daran gearbeitet. Themen, die sich jetzt nicht so definieren lassen, aber Kleinigkeiten im Umfeld, auch was Athletiktraining angeht, Trainingssteuerung angeht, Kaderplanung. Und wenn man dann sieht, der Sommer wurde dann dazu genutzt, durften ja auch weiter trainieren, wie viel sich gerade der Jahrgang 2003, das ist zum Beispiel Leon, wie körperlich sie sich dann entwickelt haben, da wurde natürlich die Grundlage schon vor 2-3 Jahren gelegt. Ja, das waren so Kleinigkeiten, die das besprochen haben. Natürlich war jetzt ein Thema Nachfolge Michael Abt. ist auch klar, in allen Denkrichtungen und natürlich auch immer natürlich Absprache mit den Profis, wer trainiert womit, wer ist da im Kader, wer fährt womit hin und das in Abstimmung. Das sind natürlich schon Themen, die gerade aktuell waren.
Ja, da sind wir schon beim Thema. Was auffällt, es rücken ja immer mehr Jungs aus der A-Jugend frühzeitig an die Profis heran, sind dann teilweise fester Bestandteil des Profitrainings. Ist das vielleicht sogar der wichtigste Aspekt so bei so einer Sache, dass die Jungs sehen und wissen, ich kann dazugehören, dass man denen so ein bisschen, jetzt mal im Bild gesprochen, die Möhre vor die Nase hält und man ihnen auch so ein bisschen zeigt, der Weg bis in die Bundesliga, der ist jetzt auch gar nicht so weit?
Ja, man darf jetzt nicht ganz vergessen, dass, was wir vorhin schon hatten, dass die Drittliga eine ganz wichtige Mannschaft ist erstmal. Da sind ja auch Spieler, die möchte ich jetzt auch gar nicht außen vor lassen. Die, sage ich mal, der Zug schon zum Profi-Handball, wie Max Trost, der schon in Bietigheim Bundesliga gespielt hat, abgefahren ist. David Gantner, der vom Alter her 32 Jahre als Kreisläufer auch, glaube ich, hier im Bundesliga-Kader schon mal war, die den Jungs ja Halt geben. Aber die A-Jugend ist natürlich die Mannschaft oder die Spieler oder die im zweiten Jahr A-Jugend, erstes Jahr Senioren sind, die dann quasi für den Handball noch leben, die Profi werden wollen. Ja, und da muss man halt sehen, wer ist der Talent, wer will das überhaupt noch machen. Und da sind natürlich der Jahrgang 2003 mit vielen Trainingsgästen auch, das wird ja auch nicht immer kommuniziert, ist ja auch in Ordnung. Wenn da einer fehlt, schmeißen wir da einen rein und klar soll es die Möhre oder was hast du ja, vor den Esel halten, ja?
Ja, genau.
Genau, das soll die natürlich zusätzlich motivieren, wenngleich natürlich positionsspezifisch. Ich denke, so ein Außen, werden wir auch später zu kommen, ist natürlich dann schon eine nahe Zukunft, dass er da mitspielen kann. Wenn man so einen Kreisläufer sieht, allein von der körperlichen Konstitution, muss man natürlich die Zwischenschritte gehen.
Ja, David Ganzhorn hat, glaube ich, bei uns damals sogar Champions League gespielt. Ich glaube, der kommt gar nicht auf so wenige Champions League-Spiele sogar. Ja, aktuell hat ja ein ganzer Schwung an Junglöwen auch den ersten Profivertrag unterschrieben. Torwart Mats Grupe, linksaußen Leon Zacharias, Rückraum rechts Elias Scholtes. Davor hatten David Späth und Philipp Auhansu bereits langfristige Verträge bei den Profis abgeschlossen. Dein Nachwuchstrainer Herz kommt da aus dem Hüpfen wahrscheinlich gar nicht mehr raus, oder?
Ja, voll. Also habe ich gerade noch mit dem Kollegen gehabt, wenn wir das nicht mehr haben, dass wir uns darüber freuen. Das ist eigentlich so der Applaus für mich, sage ich mal, wenn David Moret da Tore wirft. Und das habe ich noch, das Feuer, das freut mich. Natürlich, wenn man die Karrieren, jetzt ein Spieler von mir ist Luka Witzke, der jetzt die erste EM gespielt hat, das geht ja weiter. Und ich hoffe, dass die Jungs, ich gucke immer noch am Montag, wie haben die in der zweiten Liga gespielt, guck bei so einem Sport Lounge, das ist ein Videoportal, wie hat Janis Schneibel gespielt. Das interessiert mich noch und dafür mache ich es ja. Und im Endeffekt ist der Grundstein gelegt, wenngleich natürlich dieses One-Hit-Wonder mir nicht so gefällt, sondern eher eine kontinuierliche Sache. Aber das braucht natürlich Zeit, das könnten wir so in 2-3 Jahren natürlich dann besser beurteilen.
Magst du für die Fans auch mal einmal ganz kurz, oder lass uns doch zusammen einfach mal kurz diese Namen so ein bisschen durchgehen und was du den Jungs halt auch sagen. Mats Grupe ist jetzt einer, den haben wir jetzt schon ein paar Mal wahrgenommen, weil natürlich durch diese unendliche Corona- und Verletzten-Thematik auf unserer Torhüter-Position Mats ja auch schon seine Einsätze bekommen hat. Was zeichnet ihn aus?
Ja, Mats ist natürlich immer in einem Fahrwasser mit David Späth zu erwähnen. Mats ist ein Jahr jünger, Jahrgang 2003. Ein ganz anderer Typ als David Späth, viel ruhiger. Ja, also David rastet ja bei jeder Parade gefühlt aus. Haben wir auch schon gesehen. Und bei Mats kommt dann die coole Faust. Er ist sehr konzentriert, er ist sehr introvertiert. Aber gerade wenn in einer heißen Phase doch auch ein ruhiger Typ, der den Überblick behält, ne? Und kontinuierlich, vielleicht nicht so auffällig, wenn er einen Ball hält, aber kontinuierlich an sich gearbeitet hat und jetzt den nächsten Schritt gehen kann, wenngleich natürlich wir mit David Späth und den ganzen Torhütern gucken müssen, wie es dann auch weitergeht.
Dann Leon Zacharias hat gegen Stuttgart einen saucoolen Auftritt hingelegt.
DRB-Pokal.
DRB-Pokal, genau, in Heidelberg. Wurde da so ein bisschen auch ins kalte Wasser geschmissen, macht das echt überragend an dem Tag und hat auch andere gute Spiele bei den Profis schon gemacht.
Genau, bei Leon einfach, was ich vorhin schon erwähnt, er weiß in seine Stärken, ist cool, richtig guter Abwehrspieler, was für den Laien vielleicht auf Außen ist, der steht ja nur in der Ecke und versucht, aber nein, richtig guter Abwehrspieler, antizipativ, Fischbälle raus, setzt die Spieler unter Druck, ist ja für seine Position auch ein kleiner Bulle, sehr athletisch, kann dann auch gegen die Kreisläufer verteidigen, hat sicherlich noch Luft wie jeder 18-, 20-Jährige nach oben. Aber hat das richtig gut gemacht und ist sicherlich von dem Kopf her, der macht sich da nicht so die Platte, ne? Ob da jetzt SAP Arena ist oder Dormagen, der spielt einfach und das sieht man, glaube ich, auch.
Ist das, bin ich da richtig informiert? Leon hätte durchaus schon ein bisschen früher zum Profikader gehören können, aber ihr habt und er selber auch ein bisschen Wert darauf gelegt, dass er noch erstmal Abi und Co. zu Ende macht und da vernünftig seine Abschlüsse einen Haken drunter bringt.
Genau, wir saßen auch vor einem Jahr zusammen und vom Können her war es sicherlich eine Möglichkeit, aber hatte Probleme in der Schule und da die Profis ja auch oft Vormittagsbereich oder in der Schulzeit trainieren, war es uns auch wichtig und auch dem Verein, dass er jetzt nicht sein Abi oder seine Abschluss gefährdet. Und dann haben wir einfach gesagt, nein, das ist jetzt der Fokus dieses Jahr, Abi, und danach hat er ja Zeit. Und das ist ja auch, gehört ja auch zur ganzheitlichen Geschichte, ne? Dass man nicht einfach die Schule abbricht, um ein Handballprofi zu werden, sondern das dual funktioniert und vielleicht auch ein Stück weit aus der Schusslinie im ersten Jahr zu leben.
Ja gut, man muss ja auch festhalten, es ist ja nicht wie in anderen Sportarten, dass man, wenn man dann mal den Sprung zum Fußballprofi geschafft hat, auch ausgesorgt hätte.
Also genau.
Selbst ja. Wenn man in einem vergleichbaren Verein Profi wird, wie bei den Rhein-Neckar-Löwen in anderen Sportarten, könnte man ja davon sprechen, dass man ausgesorgt hat. Nee, man hätte dann ausgesorgt.
Ja.
Deshalb ist das ja, finde ich das auch eine vernünftige, also bei allem Druck, den wir da sportlich manchmal auch haben, eine vernünftige Entscheidung. Dann haben wir auf Rückraum rechts Elias Scholtes. Ist für mich ja auch echt so ein bisschen so eine Hoffnung, dass wir auf dieser Rückraum-Rechtsposition bei den Linkshändern auch mal wieder jemanden aus dem eigenen Stall haben.
Ja, Elias ist sicherlich ja auch so ein Spielertyp, der interessant ist, eine gewisse, also nicht so eine Größe hat, eine gute Dynamik hat, einen guten, schnellen Schlagwurf, ein dynamisches Spiel. Auch da auf der Position, der wird sicherlich nicht nächstes Jahr der erste Halbrechte sein, muss man so sagen, aber man braucht Zeit und gerade die Trainingseinsätze sind ja auch wichtig für ihn bei den Profis. Ja, Elias kommt ja auch aus Kronau, das heißt fußläufig hier im Ort groß geworden und macht es unheimlich gut, gerade in der dritten Liga jetzt schon fester Bestandteil mit 10 Toren. Ja, und da wird es mal spannend zu sehen, wie der Weg geht, ob der Weg so weitergeht, aber sicherlich in der Abwehr noch zulegen muss. Und im Entscheidungsverhalten mit Kreisläufern außen. Aber seine unheimliche Dynamik, die kann ihm erstmal keiner nehmen.
Wir hatten ja schon immer gute Talente bei uns. Wir haben bei den deutschen Meisterschaften in der Jugend immer oben mitgespielt. Was ist denn aktuell anders und führt dazu, dass die Jungs jetzt tatsächlich den nächsten Schritt schaffen und sich bei den Profis etablieren? Vor allen Dingen auch bei uns. Weil ich meine, man darf ja nicht vergessen, es gibt ja viele in der Bundesliga, die da rumlaufen, die eigentlich von uns kommen. Also wenn ich jetzt mal als Beispiel mal David Schmidt nenne, so, das ist ja einer, der geht jetzt nach Göppingen nächstes Jahr. Das ist ja auch einer aus unserer Jugend. Aber dass die jetzt auch bei uns die Chance bekommen.
Ja, ich glaube, dass die Zusammenarbeit dann schon intensiviert worden ist und auf gegenseitigen Respekt basiert, dass man nicht sagt, oh, ich schicke da irgendeinen ins Training und der kann nichts, sondern der kann schon was. Ne? Ja, die Frage beantworten kann er wahrscheinlich erst in 2-3 Jahren, ne? Weil dann hast du ja gesagt, Kontinuität, ob dann das wirklich so ist, weil aktuell sind sie ja erstmal dabei, beziehungsweise mit Elias Scholtes ist ja auch als Abrechter, als dritter Mann. Das muss sich entwickeln, aber ich glaube, die Qualität dieses Jahrgangs ist halt außerordentlich gut. Und dieser Jahrgänge, die hier sind, dann ist das Training sicherlich auch so geworden, dass die Jungs wissen, worum es geht, auch im athletischen Bereich. Und einfach die Kommunikation, dass man sagt, hey, da kannst du einen David Moret, der ist 17, schmeiß ihn rein. Oder da kommt ein Elias Scholtes, das ist sicherlich dann auch das Vertrauen, die können ja was. Und da kommt jetzt kein, der das nicht verdient hat, da hinzukommen. Und ja, das ist so eine Gemengelage an Qualität, Quantität auch. Wir haben viele Spieler auf vielen Positionen. Und natürlich auch dieser konsequenten Arbeit von Scouting, die seit ein paar Jahren da gemacht wurde.
Kann man auch sagen, dass, ich meine, ohne jetzt unsere ehemaligen Trainer da jetzt mal irgendwie in den Schatten stellen zu wollen, aber kann man auch sagen, dass es jetzt auch irgendwie cool ist, ein schöner Punkt für die Jugendspieler, dass man jetzt dann doch auch nochmal, auch wenn es nur ein halbes Jahr ist, mit so jemandem wie Lubomir Franjes arbeiten zu können?
Ja, natürlich. Jeder Einfluss ist wichtig. Wenngleich ich auch da sage, das habe ich mir so ein bisschen vorgenommen, auch auf der Trainerposition Kontinuität macht es ja auch für die Jugendspieler einfacher. Ja, wenn jetzt, absolut. Ich nehme jetzt mal einen Spieler wie Leon Zacharias, der hat jetzt hier Martin Schwalb gesehen, der hat Klaus Gärtner kennengelernt, der hat Lubomir Franjes kennengelernt, nächstes Jahr Sebastian Hinze. Und jeder hat ja auch eine andere Sichtweise auf einen Spieler oder eine andere Einstellung, ja. Und da ist es natürlich unheimlich schwierig, sich immer neu zu beweisen. Dann sagt einer, oh, der kann ja nicht springen, der kann ja gar. Also ich sage auch, da wünsche ich mir auch für die Jugend, dass er ein Trainer ist. Und da hatten wir ja schon Austausch mit Sebastian Hinze, der die Spieler auch kennt richtig, der die Stärken kennt, der auch einschätzen kann, wie kann er sich entwickeln. Und das macht ja für den Spieler auch einfacher, als sich alle 3 Monate neu zu orientieren. Also auch da erhoffe ich mir natürlich noch mehr Selbstvertrauen für die Spieler, wenn es da eine konstante Lösung gibt.
Ja, das ist natürlich ein Punkt, an dem wir, ja, muss man sich mal vor Augen führen, ne, dass da ein junger Spieler in seiner ersten halbwegs richtigen Profisaison insgesamt schon 4 Trainer kennengelernt haben wird zu Beginn der nächsten Saison.
Ja.
Ja, zeigt ja auch, in was für einem Dilemma wir da so ein bisschen stecken oder ja gesteckt wurden. Weil ja die Situation war ja für jeden klar, dass das nicht toll wird, dass man da den Wunschtrainer nicht schon direkt haben konnte. Jetzt geht's für diese Jungs, über die wir gerade gesprochen haben. Also ich denke, über Philipp Auhanso und David Späth müssen wir nicht mehr so viel sprechen.
Ja, wir können ja noch ein Wort zu David Moret kurz verfallen, den wir ja auch kennen, der sicherlich da hinten dran ist, der in der Abwehr noch besser werden kann. Und wir werden ja auch in den nächsten Spielen Niklas Michalski vielleicht mal öfters im Kader sehen. Der Rechtsaußen ist auch ein Mannheimer Jung, der das gerade genießt und hinter Patrick Grützki ist wahrscheinlich ein Vorbild für ihn, daherzukommen. Und ja, leider können wir nicht in die Zukunft gucken und es gibt auch Umwege, aber der Weg ist eingeschlagen und jetzt müssen wir mal schauen, das sinnvoll für die Spieler und auch für eine Leistungsstärke im Kader machen. Also die sollen ja nicht nur mitspielen, soll ja auch für alle Beteiligten Sinn machen.
Ja, absolut. Ich meine, gerade für Niklas Michalski ist natürlich jetzt diese Situation rund um Mamadou Diokou jetzt, ich sag mal, für ihn ist es gut gelaufen. Viele fragen sich ja dann draußen immer, wie so etwas zustande kommt. Ich persönlich bin der Meinung, wenn man merkt, es funktioniert irgendwie nicht miteinander und das können wir hier draußen als Fans, obwohl wir ja auch manchmal sehr nah an den Verein ran dürfen, einfach auch nicht beurteilen. Wenn es dann dafür Gründe gibt, dass man sich da trennt, dann finde ich es konsequent und gut, dass man auch sich dann trennt und dann dadurch sich Möglichkeiten und Chancen auch für junge Spieler ergeben. Muss man dann ja nicht immer, das geht ja dann auch mal wieder an unsere Internet-Rambos, die ja Andi auch schon mal erwähnt hat. Man muss ja nicht immer gleich denken, dass bei den Rhein-Neckar-Löwen irgendwie, was weiß ich, keiner mehr spielen will. Das ist ja nicht der Fall. Sondern manchmal passt es halt einfach nicht. Und dass man nicht mit jedem Grund direkt an die Öffentlichkeit geht und sagt, hier, das und das und das und das ist vorgefallen, ist ja auch irgendwo klar, also speziell bei dem Thema unseres Ex-Torhüters, unseres Schwedischen. Klar haben sich alle gefragt, warum geht der einfach so? Aber dass da natürlich Dinge passiert sind, dies gehört halt auch irgendwie mal mit dazu. Und deswegen hat es jetzt dann auch für den einen oder anderen Jugendspieler eine Chance gegeben. Ich finde das super geil. Aber jetzt geht es natürlich darum, Stück für Stück halt diesen Sprung zu schaffen, weil von so einem ewigen Talent hat ja auch irgendwie keiner was. Du musst ja zu einem echten Bundesligaspieler reifen. Ist das die eigentliche Herausforderung überhaupt, der schwerste Abschnitt einer Karriere?
Ja, ich denke schon, weil du merkst ja meine Zurückhaltung, wenn jetzt einer, also Peter Neururer, ich sag's nochmal, hat mal gesagt, es ist ein Unterschied, Profi zu sein oder einen Profivertrag unterschrieben zu haben. Ja, und er meint mit Profi sein, das ist, wenn man 5 bis 10 Jahre da gespielt hat. Der Profivertrag, der ist in einem Jahr vielleicht auch wieder abgelaufen. Ne? Klar, und da gibt's auch, man muss ja auch mal sagen, dass vielleicht nicht für jeden der richtige Weg ist, einen eigenen Verein erstmal zu machen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen unpopulär hier, aber das habe ich auch im Interview gesagt, wir werden nicht in 3 Jahren 14 Jugendspieler hier sehen haben. Das müssen wir auch den Fans und auch den Jugendspielern sagen. Aber es gibt natürlich auch immer Wege mit Doppelspielrechten, Ausleihe. Die zweite Liga ist eine ganz interessante Liga für gerade Rückraumkreisspieler, dann wiederzukommen. Und da muss man auch offen von allen Seiten darüber reden und sich nicht da irgendwie verrennen und sagen, oh, der hat Bundesliga jetzt bei den Löwen nicht geschafft, sondern hey, da gibt's vielleicht einen Umweg über Janis Schneibel, Eisenach, so Geschichten. Und da bin ich untätig und versuche Netz zu werken, auch zusammen mit Michel Abt, der da auch viele Kontakte hat, dass wir den Jungs gute Möglichkeiten bieten, wenngleich man natürlich hier keinen wegempfehlen soll, aber wir werden in den nächsten Jahrgängen hoffentlich immer mehr Qualität haben. Ne? Und da geht's dann, die Perlen zu finden, jetzt haben wir das Wort wieder, die dann vielleicht das schaffen können. Und das, muss man ehrlich sein, ist natürlich auf Außen zum Beispiel einfacher, ne, als zweite Position da reinzurutschen und damit augenmaßig zu begegnen und zu sagen, das passt nicht. Nicht in Aktionismus zu verfallen, nur weil es auf einmal wieder en vogue ist, sondern im Sinne des Spielers zu handeln. Ja, und da möchte ich, dass die Spieler einem vertrauen, dass sie so gut sind und dass man dann auf Augenhöhe mit allen darüber reden kann.
Also ja, man merkt ja auch, der Profihandball verändert sich ja gerade wieder. Der Trend geht wieder eher zum Durchbruch, könnte man verkürzt sagen, oder allgemeiner, Zweikämpfe, Kleingruppe, Kraft und Athletik werden immer wichtiger. Siehst du das auch so?
Boah, das ja, also das ist das Moderne. Es geht wieder dahin, dass man mehr Effizienz haben will im Angriff. Und Effizienz hat man aus der Nahwurfzone, Durchbruch, 7 Meter, Außenwürfe. Ja, und dass einer mit 2,15 Meter von hinten wirft, ist ja halt vom Prozentsatz her geringer. So, ob sich der Handball da langfristig verändern wird, weiß ich nicht, weil ich finde, wir brauchen immer noch die Werfer. Die geben halt Räume für andere, ja. Aber klar, das ist ein Ansatz, dass man wieder eine andere Spielergeneration hat. Und das ist natürlich auch für einen oder anderen eine Chance, der körperlich vielleicht nicht die 2 Meter plus hat.
Mhm. Wolltest du gerade andeuten, dass du überrascht warst, dass ich sowas sehe?
Ich weiß ja, kann ich jetzt wenig zu sagen. Ne?
Ich nutze die Chance an dieser Stelle mal, um mal wieder unsere Löwenfunk-Redaktion zu loben, dass sie mir immer so eine geile Vorbereitung machen, weil ich so ungerne mir Lob einheimse, das mir nicht zusteht.
Ja, aber es ist ja fachlich richtig.
Ja, aber ich hätte es auch einfach so stehen lassen können, hätte keiner gemerkt, hätten sich die Leute draußen gedacht, boah, ey, nach so vielen Jahren versteht er endlich mal ein bisschen was von Handball. Nein. Nein, also natürlich nimmt man das wahr. Wobei ich ehrlicherweise sage, dass uns momentan bei den Profis, wie ich finde, so ein bisschen das andere jetzt fehlt. Also wir haben jetzt viele Spieler, die halt, ja, das mit dem Durchbruch, das ist deren Chance, deren Stärke. Mir fehlt so ein bisschen mal so wie jetzt gegen Wetzlar, so ein Lenny Rubin, weißt du, der einfach mal auf 9 Meter relativ geschmackfrei oder relativ humorlos, sagt man, einfach hochsteigt und den, glaube ich, 6, 7 einfache Tore von 9 Metern reinknallt. Weil das fehlt uns in unserem Rückraum momentan, finde ich, schon ein bisschen.
Ja, ich bin Freund davon, die Mischung muss ja auch machen. Du kannst natürlich auch wie der SC Magdeburg, die haben ja komplett seit Jahren ihr Spiel, ihr Trainer sein, ihre Einkäufe oder Scouting darauf ausgelegt. Und das ist jetzt gerade der erfolgreiche Handball. Aber es heißt ja nicht, dass es in 4, 5 Jahren immer das Status quo ist. Ne? Und wenn wir jetzt den Philipp Ohansu sehen, der ist jetzt kein Spieler, der nicht mehr modern ist, ne? Sondern gut eingesetzt hat, ist ja auch eine Waffe. Ne? Oder Lenny Rubin in dem letzten Heimspiel. Also ich finde, da, das ist aber Trainerphilosophie-Geschichte. Und auch da wieder, wenn man länger an einem Kader basteln darf und kann, dann kann man natürlich da auch das Szenario A, Szenario B und auch jetzt nicht jedes System passt ja auf jeden Gegner. Ne? Wenn man da flexibel ist, wäre auch nicht schlecht, ne?
Siehst du noch weitere Trends, die sich abzeichnen, auf die man reagieren muss in der sportlichen Ausrichtung bzw. Ausbildung? Also im Endeffekt kannst du mir jetzt was sagen, womit ich im nächsten Podcast glänzen kann?
Ja, also wir versuchen die Spieler ja vorne und hinten auszubilden, ne? Also das ist ja auch ein Thema, was im Kader immer bei den Löwen zum Thema wird, dass die Spieler beides spielen können, ja, dass sie gute Abwehrspieler sind und gute Angreifer. Und das macht natürlich einen Spieler interessant, wenn er auf der Mitte spielen kann und auch mindestens auf Halbdecken kann, ne? Und wenn wir das in der Jugend hinkriegen, also früher durfte in der A-Jugend-Bundesliga nicht ausgewechselt werden, Angriff-Abwehr. Was du ja nur so kennst. Zu dem Trend ist man jetzt wieder ein bisschen zurückgekommen seit 3, 4 Jahren, weil man dann die Abwehrspezialisten aus Jugoslawien geholt hat oder aus wo auch immer her. Das heißt, ich glaube, die komplette Spielerausbildung vorne wie hinten, sich trauen, die Spieler auch schon decken zu lassen in der A-Jugend oder dann in der dritten Liga, sie nicht unbedingt auszuwechseln. Weil wenn ich jetzt einen Trainer haben will, möchte ich ja nicht 4, 5 Wechsel haben. Ja, sondern ich möchte, dass der auf der Position auch spielt. Und das sind natürlich Trends. Tempo ist immer ein Trend, wenn man so die Analyse der EM sieht. Tempo-Handball gewinnt immer mehr, ist auch nicht neu. Und auch dahingehend, mit 3 Wechsel kannst du ja gar keinen Tempo-Handball erzeugen. Von daher, komplette Spieler, die marschieren können, ja. Das ist einfach gesagt, aber.
Aber erklär uns doch mal generell, was man als Jugendkoordinator dann so macht. Das sportliche Konzept ist ja dann nur ein Teilaspekt deiner Arbeit, oder?
Natürlich, klar. Also wie gesagt, nochmal, mit vielen Händen zusammenarbeiten hier. Also Nachwuchskoordinator ist schon eine Aufgabe, die sich im Wesentlichen meiner Aufgabe im Scouting, dass man mit den Spielern spricht, dass man Spieler anspricht, sie von dem System überzeugt, dass man natürlich Mannschaften trainiert, dass man guckt, wie steuern wir das Training in Absprache, zum Beispiel in dem Fall mit U23-Trainer Michel Abt, was ist für den Spieler in dem Moment am wichtigsten? Ja, ist es wichtig, die 20 Tore gegen A-Jugend zu machen oder in der dritten Liga ein hartes Derby zu spielen? Ja, und das zu koordinieren und auch zu gucken, oh, jetzt macht man einen Tag trainingsfrei oder du spielst jetzt mal keine A-Jugend. Ja, oder du hast jetzt bei den Profis mitgespielt und ich nehme dich heute mal raus, ne, auch wenn das keiner sieht, aber will ja keiner einen verletzten Spieler haben, der sich im Jugendtraining verletzt und dann nicht für Lubo zur Verfügung steht, ne? Also das sind alles so Aufgaben und natürlich eigentlich die Jungs täglich hier im Leistungszentrum zu betreuen, ja, mit denen zu sprechen, Videos zu zeigen, Stärke-Schwächen-Analyse zu machen, Karriereplanung, das sind so die Themenfelder, Anschlussförderung, das gibt ja auch sehr viel mit den Trainern oben zu reden darüber, das ist so grober, ich gebe jetzt keinem hier vor, dafür sind wir alle alt genug, wie er sein Training zu machen hat. Also so sehe ich mich da nicht, ne? Aber was für Bausteine wir haben, was die Trends so sind. Ja, und am Ende halt auch ja, die Jungs zu besseren Athleten zu machen, zu bewussteren Athleten zu machen. Wenngleich auch der Spaß natürlich immer dabei sein darf. Weil wir wollen schon ein bisschen abgrenzen zu anderen Leistungszentren.
Ja, aber ist ja jetzt auch ein gutes Stichwort. Das geht ja mehr dahin, dass es mehr Leistungszentren der großen Clubs gibt, ähnlich wie beim Fußball. Also es gibt uns, die Füchse, Flensburg, Melsungen sind da einige Beispiele. Umso früher muss man beim Scouting auch dran sein, um rechtzeitig die Talente auch an sich zu binden, oder nicht?
Ja, genau. Das ist, es werden ja wahrscheinlich jetzt auch in Zukunft nicht mehr, wenn man den Leistungsstandard so halten will. Und da muss man gucken, dass es auch nicht zu früh wird, ja, dass man jetzt nicht hier einen 13-Jährigen 700 Kilometer weit wegholt, nur weil er vielleicht Feste mit links werfen kann, jetzt mal überspitzt gesagt. Ja. Da sollten wir auch mal dann Augenmaß beweisen. Und ideal ist das so, zweites Jahr B-Jugend, vielleicht mal bei Frühentwicklern, erstes Jahr B-Jugend. Aber du nimmst ja auch die Jugendlichen so ein bisschen aus ihrem häuslichen Umfeld raus und hast dafür auch eine Verantwortung. Und da sollten wir uns alle, ja, ich weiß nicht, Fußball ist ja wahrscheinlich noch extremer, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber da werden wahrscheinlich 10-Jährige durch Europa geschifft und in Internate geholt. Ja, A, haben wir diesen Markt nicht und B, finde ich, sollte man auch die Persönlichkeitsentwicklung haben. Und Philipp Ahnso sagt ja immer, was sagt er, mit 13 Verrückten zusammenleben im Internat, habe ich ja da gehört. Danke, ja, Philipp. Ja. Danke, Philipp. Ja, das ist ja auch ein Einschnitt, ne? Und wenn du auf eine Musikschule gehst oder irgendwo, wo ein Eiskunstlauf, das Thema war ja damals bei Olympia auch jetzt zum Beispiel, ne? Da hat man, muss man auch ein Augenmaß haben. Man nimmt sie auch irgendwie in eine Familie auf und versucht sie dann auch nicht nur zu trainieren, sondern auch ja, als Mensch wachsen zu lassen. Und das finde ich sehr wichtig, da sich Zeit zu nehmen dann am Ende.
Ja, Fakt ist ja auch sowieso, also das, was wir da jetzt gerade mal kurz angerissen haben, du hast jetzt da so, ich sag's mal so salopp gesagt, dass in anderen Sportarten da die 10-Jährigen quer durch Europa verschifft werden. Das ist ein Fakt. Mhm. Schon seit Jahren, aber wenn man sich mal die Historie von Lionel Messi alleine anguckt, einer der, wenn nicht sogar der beste Fußballer der Welt, die kommen tatsächlich in aller frühester Kindheit schon in andere Länder. Und das finde ich auch nicht erstrebenswert. Also das ist ja kein System, was man irgendwie toll findet. Ich meine, die ersten Vereine haben richtig schwere Sanktionen bis hin zu Champions League Ausschluss und Co. im Fußball erleben müssen, weil das natürlich angeprangert wird. Du hast jetzt auch Olympische Spiele angesprochen, wo der Fall dieser 15-jährigen Eiskunstläuferin sehr, sehr große Bekanntheit erlangt hat. Das sind Dinge, die gehen einfach nicht in meinen Augen. Und da bin ich eigentlich ganz froh, dass es da im Handball noch ein bisschen anders ist. Da ist mit Sicherheit ein Talent, das irgendwie aus dem Norden kommt, bei den Rhein-Neckar-Löwen eher die Ausnahme.
Ja.
Gehe ich mal von aus. Und aber inwiefern haben wir denn dann hier unten auch einen gewissen kleinen Standortvorteil? Weil um uns herum, wenn man jetzt mal die letzten 10, 15 Jahre nimmt und nicht unbedingt die aktuelle Saison, gibt es so Schwergewichte wie uns eigentlich nicht?
Nein, da gebe ich dir völlig recht. Wir haben ja den bayerischen Raum, der eigentlich handballerisch nie so, ja, die letzten Jahrzehnte nie so erfolgreich war. Natürlich gibt es da mal Talente. Wir haben David Moret zum Beispiel, kommt ja auch aus Otto Beuren, aus Bayern. Aber natürlich diese Leistungszentren oder die großen Vereine, die sagen, hey, wir investieren da jetzt mal, die gibt's ja nicht, ne? Und wenn man die anderen Strukturen sieht, die sind ja schon sehr, sehr gewachsen seit 30, 40, 50 Jahren, worauf immer verbessert wird. Da haben wir natürlich ein Alleinstellungsmerkmal, wenn man mal einen Umkreis von 300 Kilometern Radius zieht, ne? So, und das kann man ja auch nutzen, aber klar, dazugekommen ist jetzt nicht so viel. Pforzheim macht eine gute Jugendarbeit, die natürlich keine Internatstrukturen haben. Das ist ja auch immer so ein Thema. Ein Leistungszentrum heißt ja nicht immer, dass man Internat hat im Handball, ne? Mhm. Sondern man kann ja auch Leistungshandball entwickeln, indem man die Spieler so zusammenholt. Ist natürlich ein Standort wie hier in Kronau mit den Möglichkeiten. Ist natürlich auch für die Spieler, die nicht im Internat sind, die das ja mitnutzen. Das muss man ja auch immer sagen. Auch herausragend, ne? Die haben zwar einen Anfahrtsweg, aber die haben natürlich die ganzen Strukturen, die mitgenutzt werden. Und das ist sicherlich hier in der weiteren Umgebung einmalig.
Ist das dann auch das Hauptargument, um die Leute zu überzeugen, zu uns zu kommen, die jungen Handballer? Also ich meine, weil die Perspektive auf Bundesliga-Handball hätte man ja auch in Balingen, Göppingen, was weiß ich wo, wenn man jetzt mal so auf die anderen Bundesligisten guckt. Worauf liegen eure Schwerpunkte da?
Ja, ich denke an den Möglichkeiten, die man hat. Ja, was ich ja gerade sagte, die Spieler machen es ja für sich. Einen egoistischen Weg gehen sie ja rein, indem sie 200-300 Kilometer von zu Hause wegziehen. Und vielleicht wissen sie, werden nicht sofort das Trikot in der SAP-Arena anziehen können. Ja. Und die Möglichkeiten, die hier gegeben werden. Klar, in Balingen wird auch gute Arbeit gemacht. Ich komme ja auch aus Essen. Das ist ja auch eine gute Nachwuchsarbeit der letzten Jahre gewesen. Aber da waren natürlich die Möglichkeiten des Internats oder einer eigenen Halle, wie gesagt, der eigene Kraftraum, das klingt jetzt so banal für uns, aber das ist für jeden Zweitligisten gar nicht banal. Die fahren teilweise durch den Stadt und haben dann trainieren in einer Crossfit-Box oder im Fitnessstudio. Ne? Das heißt, die Möglichkeiten für den einzelnen Athleten, der sich dann in der Mannschaft entfaltet, sind natürlich die Argumente, die dann, und die hauptamtlichen Trainer, die jeden Tag zur Verfügung stehen. Ich kenne andere, die haben 2, 3 Trainer und nicht nur einen, wie mich jetzt in dem Fall, einen hauptamtlichen Athletiktrainer. Ja? Das sind natürlich alles Gründe, zu uns zu wechseln.
Wenn du einen Wunsch frei hättest für deinen Verantwortungsbereich, was wäre das? Also jetzt beispielsweise unbegrenzte finanzielle Mittel oder 3 feste Kaderplätze für Nachwuchsspieler bei den Profis etc. Was wäre dir persönlich am wichtigsten?
Ja, unbegrenzte Mittel, das ist ja... Ich würde mir wünschen, dass das so weiterläuft, dass sich das weiter befruchtet, dass die Jungs hier hinkommen und schon einen gewissen Standard haben, dann besser durch uns werden. Und das habe ich immer gesagt, wenn man jetzt einen Spieler auf der Position X holt, immer mal nach unten gucken kann oder zu einem Junglöwen in dem Fall gucken kann, haben wir da einen. So, und wenn ich die Frage als Nachwuchskoordinator oder wir als Trainerteam mit Nein beantworten können, wir haben da keinen, dann können wir was machen. Aber nicht im Nachhinein sagen, also jetzt gar keine Geschichte, aber im Nachhinein sagen, oh, da war ja einer, sondern wir die Qualität immer versuchen zu erbringen, dass wir da anklopfen. Ja, und dann müssen das andere entscheiden, ob die Qualität ausreicht. Mhm. Und das wünsche ich mir für die Spieler, weil dann gibt ja auch Fälle, wie du hast ja David Schmidt gesagt als Beispiel, dann sagt man, oh, der ist ja dann gewechselt, sondern was man da immer hinguckt, sie den Möglichkeiten gibt und dann beurteilt, ist es was oder ist es nichts. Und das wünsche ich mir für meine Arbeit, ja.
Mhm. Also das heißt, für unbegrenzte finanzielle Mittel wärst du nicht zu haben.
Ja, aber das. Wem hilft das in der Jugend? Ne? Also ich meine, beim Gehalt vielleicht, aber größtenteils macht man das ja für die Spieler. So, also wie gesagt, dass man da einfach die Spieler weiterentwickelt, gute Jungs kriegt, die dann auch sich Spaß mit einem haben und Kontakt nach oben haben. Und dann auch vielleicht ihren Weg weitergehen und dann, dass man mit denen Kontakt hält, auch wenn sie dann 30 sind.
So, das klingt doch...
Das war jetzt gut.
War auch die diplomatisch beste Antwort. Also mir hättest du so eine Frage schon wieder nicht stellen dürfen.
Du hast Geld gesagt, oder was?
Ich hätte gesagt, unbegrenzte finanzielle Mittel, damit ich mir einen goldenen Bürostuhl kaufen kann, eine schöne neue Kaffeemaschine, einen dicken Firmenwagen und... Nein, Spaß.
Ja, alles gut. Nein, aber wie gesagt, das ist so der Wunsch.
Wir haben ja auch einfach unheimlich geile Möglichkeiten. Also ich erinnere nur mal an Joel Bierlehm. Ich weiß gar nicht genau, ob er es on-air im Podcast gesagt hat oder ob es im Vorgespräch war, der natürlich er sofort sich umguckt und sagt so, ja, es ist alles anders. Es ist alles anders als in Leipzig, als in Lübbecke, als in Ostwestfalen generell. Es ist unfassbar, was ihr hier für Möglichkeiten habt. Und vielleicht muss man auch mal wieder dahin kommen, dass man das auch mal so ein bisschen, ja, mal wieder so zu schätzen weiß auch. Und er postet ja immer, wenn Joel was postet, dann immer Hashtag Trust the Process. Und ich glaube, dass wir wirklich eine ganz, ganz solide Basis haben unter unseren Profis.
Ja, absolut. Also ich bin auch großer Freund von diesem Satz, der ist jetzt ein bisschen anderen Zusammenhang. Aber gerade in der Jugendentwicklung wochenweise die Leistung immer zu bewerten und der war gut, der ist dann gut, dann ist der nicht so gut, sondern einfach dem Spieler zu vertrauen, auch wenn er mal nicht einen guten Tag hat und wenn er einen guten Tag hat, ihn natürlich auch zu hypen. Aber ich bin kein Freund davon, dieses Wechsel auf der Oh ja, heute ist der wieder besser, der, sondern das merken die Spieler ja auch, sondern die sollen Grundvertrauen spüren und dann werden sie besser.
Ja, das sehe ich auch so. Lieber Daniel, vielen lieben Dank. Für das Gespräch. Schon wieder haben wir eine gute Stunde voll gequatscht. Ich find's total geil. Ich find's auch super, mal auch andere Leute aus dem Club in diesem Podcast einfach zu haben. Es ist halt nicht nur Profi-Dasein. Ich finde es ganz wichtig, unseren Fans klarzumachen, was wir für Möglichkeiten haben und wo noch sehr gute Arbeit geleistet wird. Vielleicht auch gerade in der aktuellen Situation. Deswegen umso mehr danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne, danke für die Möglichkeit.
Also, dann war das Folge, was war es denn? 52 schon, ne? Ist ja unfassbar. Also wir nähern uns ja auf unglaublich rasantem Tempo der 100, würde ich fast sagen. Freue ich mich sehr, dass du dabei gewesen bist und für euch da draußen natürlich wie immer, folgt uns auf allen Podcast-Kanälen, damit ihr keine neue Folge verpasst. Und wir hoffen, dass wir jetzt auch demnächst mal wieder ein bisschen mehr Kontinuität bei der Veröffentlichung der Podcasts reinbekommen, aber ihr habt es schon mitbekommen, wir haben das auch einfach nicht in der eigenen Hand, gerade momentan, wo immer noch der ein oder andere Corona-Fall aufkommt, ist es einfach nicht so ganz einfach, da eine vernünftige Regelmäßigkeit an den Tag zu legen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bis bald. Macht's gut. Ciao.
Das war Löwenfunk, eine gemeinsame Produktion der Rhein-Neckar-Löwen und RPR1, präsentiert von der WTG-Gruppe. Neue Folgen erscheinen alle 2 Wochen, überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.